Das 28. Beispiel aus dem Kato-shu, Kyogens Klang eines Bambusrohrs. Eines Tages fegte Kyogen Shikan die Böden im Garten, als ein Stückchen Fliese ein Bambusrohr traf. Als er den Klang hörte, wurde Kyogen plötzlich erleuchtet. Jetzt habe ich mein goldenes Rax vergessen. Dann taugt der Vortrag natürlich nichts. Aber wir probieren es mal. Kyogen hat etwa 30 Jahre lang im Kloster Sazen gelebt. Und dann zu seinem Lehrer, ich weiß nicht, wer es war, gesagt, es hat keinen Zweck. Ich kriege keine Erleuchtung, kriege keine Befreiung, ich höre jetzt auf. Und ist dann Gärtner geworden, hat aufgegeben. Und als dann durch Zufall in diesem Text hier eine Fliese, in anderem kenne ich einen Stein, gegen ein Bambusrohr, beim Fegen gegen ein Bambusrohr knallt, wird er plötzlich erleuchtet, kriegt ein Satori. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Nochmal zu den ersten beiden Ständen des Tosan. Die Erscheinungen im Absoluten und das Absolute in den Erscheinungen. Das Absolute können wir in diesem Fall den Beobachter nennen. Besser den Akt oder die Tätigkeit oder den Zustand des Beobachtens, des Gewahrseins, weil das ja keine Entität ist, sondern es ist ein Zustand im Geist, ein Ereignis. Die Erscheinungen sind alle äußeren Dinge und Ereignisse, die in deinem Geist auftauchen. Im ersten Stand dominiert das Beobachten, Wahrnehmen, das Gewahrsein. Und das ist leer, weil ja eben im reinen ersten Stand, im reinen ersten Stand keine Reflexion, also auf dieser Ebene keine Reflexion, Erinnern oder so etwas stattfindet. Nicht? Beobachten ist Beobachten oder Gewahrsein ist Gewahrsein. Da tut sich ja nichts. Ist also selbst leer von Inhalten. Und gleichzeitig im ersten Stand, klar getrennt davon, laufen halt Gedankenketten, Gefühle, Filme. Ich habe da immer so dein Bild. Du sitzt im Kino, in der Mitte, allein, vorne läuft der Film, wo die ganzen Ereignisse und Gedanken rumlaufen. Das guckst du dir an. Und hinter dir, da wo der Projektor ist, da sitzt ein kleines Weibchen oder Männchen, das dauernd kommentiert, was du tust und dir Empfehlungen gibt, ununterbrochen, dass du irgendetwas besser anders tun solltest. Könnt ihr ganz klar in eurem Kopf, wenn ihr genau hinguckt, könnt ihr das hören. Es ist permanent, ganzen Tag zugange. Oder ein anderes Bild, ist mir gestern eingefallen im Doksan. Nicht? Da ist ein Balkon draußen, so im Hochparterre. Da stehst du mit deinem Gewahrsein, mit deinem Beobachten. Und du beobachtest unten, wie auf der Straße, auf dem Bürgersteig, eben alle Leute, alle Menschen, die dich beschäftigen und Ereignisse vorbeilaufen. Und das Schöne an dem Bild ist, du hast die Entscheidung, dich davon distanziert zu halten oder runterzugehen oder zu sagen, hey du, komm du mal hoch, ja, mit dir will ich mal in Kontakt treten. So. Das kann alles passieren im ersten Stand. Im zweiten Stand dominieren halt einfach die Gedanken und Filme. Und das Gewahrsein ist nur im Hintergrund. Aber irgendwie nicht so ausgeprägt und auch nicht immer eigentlich bewusst, dass es überhaupt da ist und auch nicht so leicht zu aktivieren. Die meisten Menschen, denke ich, sind sich dessen gar nicht bewusst, dass sie entscheiden können, im ersten Stand zu sein. Also aus dem Gefangensein von Ideen, Gedanken, Fantasien, Wünschen und so weiter, da auszusteigen, sozusagen in die dritte Position zu gehen und sich selbst von außen zu begucken und über sich zu reflektieren. Die meisten halten sich für Opfer des Geistes, haben wir wahrscheinlich auch früher, Opfer des Geistes, und erkennen auch nicht die Umstände, unter denen bei jedem dieser erste Stand, dass nämlich das Gewahrsein dominiert, dass das halt immer wieder eintritt. Und warum? Also Gewahrsein, Selbstreflexion, nicht mehr gefesselt sein. Und zwar immer dann, ich kann es nur allgemein formulieren, wenn der zweite Stand, also dieses Gefangensein in den Ereignissen, nicht mehr in Harmonie mit dem eigenen Sein ist. Wenn also irgendeine Art von Unstimmigkeit auftritt, sei es Stress oder Angst, irgendwelche starken Gefühle oder irgendwas. Oder ich erlebe es für mich halt immer am deutlichsten. Beispiel, jeder, der hier immer Vorträge hört, der kennt das alles schon. Wenn ich mich mit meiner Frau streite, ne? Und wir in so einem Hin und Her sind, nicht? Dass irgendwann einer von beiden spontan, sage ich mal, aus diesem Gefangensein in dem Wort und Widerwort und Rechtfertigung und Verteidigung und Angriff, ja, einfach aussteigt und sich denkt, was denn hier, was machen wir hier eigentlich für einen Scheiß, ja? Und wenn sie oder ich das, der eine von beiden das zu erkennen gibt, kann der andere auch nicht mehr drin bleiben. Ja? Und eigentlich ist dann erstmal der Disput vorbei. Entweder man kann sich wieder verständigen oder man geht halt auseinander. Ne? Geht raus, damit der andere sich erst recht ärgert. Was ist denn das jetzt hier wieder? Beim Zen. Im Zen entwickeln wir dieses permanente Gewahrsein, also dass uns immer mehr und auch ohne Anstrengung bewusst ist, was passiert hier gerade, sowohl außen als auch innen drin. Ja? Und lernen, den Geist so zu beherrschen, dass der erste Stand, nämlich dieses Gewahrsein, wirklich dominiert, dominant bleibt. Bis hin zu Geistes- und Gefühlsruhe, bis hin, dass tatsächlich das Denken aufhört. Auf Dauer funktioniert das aber nur, wenn wir uns tatsächlich von Wünschen und Ängsten befreit haben, wenn wir also wirklich losgelassen haben, an nichts mehr haften. Nur dann. Oder in den Situationen, in denen wir die Ängste und Wünsche und Befürchtungen, die in dieser Situation überhaupt relevant sind, ja, befreit haben. Dann tritt tatsächlich sowas ein wie Gleichmut. Wir sind an den Erscheinungen nicht mehr interessiert. In einer anderen Situation klappt es nicht. Es hängt immer, ist immer situationsbedingt. Also ich glaube, vermute ich mal, ich nehme mal Shakyamuni Buddha aus, aber so alle, die ich kenne, auch die großen Meister, die ich mal erlebt habe, soweit ich welche erlebt habe, können das nur immer bezogen auf bestimmte Situationen, wie ich immer erzähle. Ich kann das hier zum Beispiel sehr viel besser als zu Hause. Ja. Im Samadhi, wenn wir also Samadhi-Vertiefung üben, das heißt sozusagen mit Konzentration und mit Wille und ich nenne es mal Anstrengung und Gewalt, unsere Gedanken stoppen, das funktioniert schon, aber nur befristet. Die Flasche, wo man dann in irgendwelche tollen Zustände sogar rein kann, aber muss unten, kommt unten wieder raus. So. Und das führt zu einem gewissen Grad von Gleichmut, zu Ruhe, Gelassenheit und Distanz, so wie wir uns einen Arhat vorstellen. Und viele Sennis bleiben da stehen, weil sie meinen, das ist es. Ich habe meinen Geist zur Ruhe gebracht. Toll. Aber wie vorhin gestern schon gesagt, was fehlt, ist sowas wie Lebendigkeit. Wie die von Kindern, die Lebendigkeit, die Spontanität, die Unbefangenheit, Mitgefühl. Grundlose Barmherzigkeit, Wärme, grundlose Freude an sich selbst und an anderen, bis hin zum Bodhisattva-Gelöbnis, egal was man davon hält. Soweit ich das sehe, entsteht genau das nicht in der Zen-Übung. Also nur durch die, ich sag mal, strenge Zen-Übung. Natürlich doch, dadurch, dass wir ja draußen leben und all dies selbst erfahren oder auch so erzogen worden sind. Oder es wird in der Sangha und von Lehrenden kultiviert. Das gibt es natürlich auch. Aber die reine Zen-Übung kultiviert Wärme, Mitgefühl, Freude eher nicht. Verleitet eher, alles als leer anzusehen, die große Leerheit erreicht zu haben, alles als leer anzusehen und sich dann davon zu distanzieren, sich nicht auf nicht leere Dinge einlassen. Also sich nicht einlassen auf die verblendeten Menschen, ne? Oder Ereignisse, die nicht dieser Kategorie Leerheit entsprechen, verblendet, verwirrt sind. Und das macht Kyogens Erleuchtungsgedicht deutlich. Ja, der hat wie viele andere dann hinterher ein Gedicht geschrieben und das hat irgendjemand aufgeschrieben vielleicht. Ein einziges Tock, sämtliches Wissen vergessen. Kein Bedürfnis nach weiterem Studium und Praxis. Alltägliche Tätigkeiten verkünden den alten Weg. Kein Fallen mehr in passive Stille. Wohin auch immer ich gehe, ich verlasse keinen Weg. Im Bereich von Klang und Form vergesse ich alles, was ich tue. Überall sprechen Meister des Weges von dieser Übereinstimmung mit dem Weg. So, das nochmal zum ersten und zweiten Stand. Der dritte Stand, Tosens, den könnte man nennen Verwirklichung oder Einsicht aus dem Absoluten herauskommen. Selbst wenn du die ersten und zweiten Stände verwirklicht hast, hinreichend, sagen wir mal so, spürbar für dich, sind da immer noch Unruhe, Gerappel im Geist, alle alte Fallen. Du fällst auch immer wieder in alte Fallen rein. Das Karma wirkt immer noch und du willst es ja noch immer loswerden. Was habe ich erreicht? Nichts. Große Zweifel. Bis dahin, es ist doch alles Schwindel. Funktioniert doch gar nicht. Das ist so ein Moment, vermute ich mal, wo viele mit Zen aufhören. Wenn sie dann nicht entweder in einer Sangha gehalten werden oder sich wirklich einem Lehrer anvertraut haben, dann kommen andere Prioritäten. Gründe gibt es immer. Heirat, Kinder, Umzug, ich weiß nicht was, ja, neuer Job. Ich werde mir aber dann bewusst, was in den ersten beiden Ständen gar nicht vorkommt, weil die sind nur ich bezogen. Da geht es nur um meine eigene Entwicklung. Ich werde mir bewusst, dass ich ein soziales Wesen bin, dass ich mit anderen Menschen zusammenlebe, dass ich nicht unabhängig bin von dem, was um mich herum passiert. Also ich merke mehr und mehr, mein eigenes Glück und mein Unglück hängen auch, vielleicht sogar überwiegend, hängen auch davon ab, wie geht es meinem Freund, meiner Frau, meinem Mann, meinem Partner, den Menschen, mit denen ich zusammen bin, mit denen ich Kontakt habe. Oder eben sogar noch weiter, sogar inwieweit berühren mich Nachrichten von dem, was da im Mittelmeer dauernd passiert oder in Syrien oder in der sogenannten Dritten Welt. Ja. Inwieweit berührt mich das, berührt mich immer mehr. Also es kommt so ein ganz schleichendes, sage ich mal, Eins sein mit allem um mich herum. Ganz stückweise, ganz so, gar nicht so spürbar. Nicht so, wie wir uns dieses Einssein mit allem als Erleuchtungserlebnis oder so vorstellen, sondern nur, ich merke, ich bin nicht wirklich getrennt. Ich bin abhängig davon, was um mich herum passiert. Also aus dem Aufrechten herauskommen bedeutet halt nicht in diesem, und ich nenne es mal jetzt ich-bezogenen, entdeckten Selbst stecken bleiben oder auf dem Berg bleiben. Und es entsteht auch eine Tendenz, es um mich herum heil haben zu wollen, sage ich mal. Ja? Also im zweiten Stand, so wird das, weiß ich, müsste ich noch drüber nachdenken, differenziert, im dritten und vierten Stand, differenziert zwischen einer Absicht. Im dritten Stand ist sozusagen nur die Erfahrung, das Erleben, ich bin nicht getrennt, und dass eben so eine Tendenz entsteht, tatsächlich zu wirken. Das ist aber noch nicht zu tun, sozusagen. Erstmal nur, das ganze Wesen soll wirken werden. Vollendete Tat, aber noch nicht verwirklicht. Man könnte ganz platt sagen, irgendwie, ach, man müsste doch was tun. Bis irgendjemand sagt, ja, du müsstest mal was tun. Nicht man. Es um mich herum heil werden zu lassen. Ich kann überhaupt im Buddhismus, also im Zen, soweit das vorkommt, in Koan, wenn so ein Meister auf so einer kleinen Erhöhung irgendwo sitzt, so einem kleinen Hügelchen, und dann kommt ein Mönch an und fragt ihn, was ist denn der Sinn und der Zweck des ganzen Buddhismus? Und er sagt, ich allein bin heilig zwischen Himmel und Erde. Der Mönch verbeugt sich und dann kriegt er Prügel. Ne? Heilig kann in dem Kontext immer nur heil heißen eigentlich. Nix, nicht die Heiligkeit des Christentums. Ja. So. Und es entsteht sowas eben wie ein Bodhisattva-Gelöbnis. Nicht? Zwar klein, aber vielleicht ein bisschen größer, bei einem mehr, bei einer weniger. Ja. Dass Ja, heißt, es geht immer weniger eigentlich um mich, ja, sondern es geht immer mehr um die anderen. Also so ein Prozess des immer weniger eigentlich um sich selbst bekümmert sein. Es ist nicht so wichtig, wie es mir geht, ob mir der Hintern beim Sitzen wehtut oder nicht, wenn es anderen nutzt. Okay. Also aus diesem Selbstbezug herauskommen. So wie es da aufgeschrieben ist, halt, Zitat, der erste und zweite Stand ist die sich selbst genügende Tat, der dritte Stand ist die dem anderen genügende Absicht. Dann habe ich abgeschrieben aus dem Buch, das Ganze ist, was ich da selber aufgeschrieben habe, ist aus dem Buch von Himamatz, ganz schwer zu lesen. Aber da steht, grundlose Barmherzigkeit als Wesenszug kann nur aus dem Freisein vom Aufrechten und der Neige, also vom Absoluten und von den Erscheinungen entstehen. Nur wenn du also selber wirklich frei gemacht hast, dass es nicht mehr um dich, für dich irgendwas geht, ja, dann entsteht so etwas wie grundlose Barmherzigkeit. Ich finde, das klingt so schön. Grundlose Barmherzigkeit. Nicht bezogen auf irgendeinen Anlass oder so, sondern ist als Wesenszug von dir sozusagen. Der vierte Stand heißt Vollendung oder zum Zusammenhalt kommen. Was wir aus unserer klassischen Psychologie hier kennen, so bei einer, zum Beispiel, wenn jemand Analytiker werden will, nicht, dann muss er Selbstanalyse machen und eigentlich dahin kommen, dass er oder sie alles, woran er sie selber haftet, eben Wünsche, Ängste, Traumata und ich weiß nicht was alles, irgendwie so weit sich präsent macht, dass er oder sie davon nicht mehr abhängig ist. Also in unserer Sprache gesagt, um helfen zu können, jemanden wirklich erkennen zu können, was hilft jemandem überhaupt, musst du alles Unerledigte, das du selber noch mit dir rumschleppst, in dir erkennen und annehmen. Nicht wegschaffen. Das wäre ja, was ich wieder würde, dem widersprechen, was ich natürlich unter Berufung auf Autoritäten gestern gesagt habe. Karma oder Vergangenheit kannst du nicht verändern, kannst du nicht loswerden. Du kannst aber es erkennen und annehmen, das bin ich, das habe ich. Also wie man so sagt, nicht? Du musst sozusagen alle Gemeinheiten, die da in drin, die in dir drin sind, alles Rachebedürfnis, ja. Bis dahin jemanden foltern zu wollen. Ich mache das gerne in der Fantasie, dass ich jemanden an die heiße Heizung kette oder sowas, nicht? Das musst du erkennen erstmal und akzeptieren. Ja, das bin ich. Ja? Oder auch eine Empfehlung, die finde ich richtig gut. Man muss sozusagen, nein, so rum, wenn wir solche Fantasien mal haben, ja, ich vermute mal, jeder kennt das. Dann stoppen wir die irgendwann, ja, weil wir da Tabus haben. Nicht? Sowas mache ich nicht, sowas gehört sich nicht für mich, das darf ich nicht. Also wir setzen selber ein Tabu und gucken nicht weiter in uns hinein, ja, bis zu einem Grad von Gemeinheit oder Grausamkeit oder Tötungsbedürfnis und Rache, wo wir noch sagen, ja, das geht noch, aber weiter nicht, ja. Und die Empfehlung, dringende Empfehlung ist, um sich davon lösen zu können, ist wirklich weiter gucken. Weiter gucken. Ja? Wirklich. Und das zulassen. Und ihr könnt euch ja darauf vertrauen, ihr tut es ja nicht. Vor dem Tun, vor der Tat steht ein klares Tabu. Ja? Nicht? Das ist ein Weg, zumindest ein, den ich kenne, mitzukriegen. Und ich habe das halt erlebt in vielen Jahren, in denen ich in Psychologiegruppen gewesen bin, Psychogruppen gewesen bin, vor allem in Gestalttherapie, dass das wirklich viel hilft. Vor allem mir hat es geholfen hier sehr, ich habe es selber wirklich so gespürt, dass wenn ich mich auf irgendwelche Gemeinheiten und Rachebedürfnisse, die bei mir so drin sind, in Rahmen, einem geschützten Rahmen und begleitet wirklich eingelassen habe und das durcherlebt habe und irgendwie dann angenommen habe, ich, so bin ich, desto sanfter und verständnisvoller bin ich mit Schülern umgegangen, die mir mit irgend sowas gekommen sind. Ja. Dann nicht mehr so, wie so ein strenger Japaner dann sagen würde, lass das, guck das erst gar nicht an, sondern warte ab und einfach nur sitzen und so. Sondern wirklich Verständnis, auch Mitgefühl haben. Ja. Nur so ist Errettung aller Wesen möglich, Bodhisattva. Ja, das Böse in Anführungsstrichen ist nicht aufgelöst, aber du bist nicht mehr gefangen darin. Und kannst dich jederzeit auf die Freiheit, die du hast, im ersten Stand besinnen und dich entscheiden. Dann gibt es einen Satz, mit dem ich immer Schwierigkeiten habe, nicht nur hier, weil er immer wieder mal gebracht wird, zum Beispiel im 10. Ochsenbild. Das hatte ich vorgestern, glaube ich, vorgelesen. Jetzt nur diesen einen Aspekt, wo dann steht, Erstaunen, Ausrufezeichen, es gibt keine Wesen zu retten. Ja? Es gibt keine Wesen zu retten. Niemand kann oder niemand braucht, gerettet zu werden. Das steht da auch hier in dem Text. Im Grunde gibt es keine leidenden Wesen. Im Grunde gibt es keine leidenden Wesen. Nur in der Verblendung bzw. durch die Verblendung könnten sich alle Wesen wahrhaftig in ihrem So-Sein sehen, gäbe es kein Leiden. Also könnten sich alle wirklich in ihrem Sein, so sein, wahrnehmen und sehen und erster Stand, zweiter Stand sich frei machen davon, gäbe es kein Leiden. Insofern ist Leiden nur eine Frage der Sichtweise. Aber das ist ein anderes Thema, damit kann man sich mal beschäftigen, dann mit den vier edlen Wahrheiten. Ne? Der fünfte Stand heißt, ach warte mal, nee, das habe ich hier nochmal, Augenblick. Von wegen leidende Wesen erretten, wird ein bisschen mehr ausgeführt. Wenn Leidende nur im zweiten Stand wären und wenn der zweite Stand nur hieße, die Erscheinungen, in den Erscheinungen sein und nicht gleichzeitig auch im Absoluten, also die Fähigkeit, sich davon zu lösen, dann könnten sie gar nicht gerettet werden. Also nur weil jeder Mensch diesen ersten Stand oder dieses was Absolute, also die Fähigkeit, Beobachter zu sein, auszusteigen, sich von draußen zu begucken, nur weil jeder Mensch diese Fähigkeit hat, kann überhaupt Verwandlung eintreten. Ansonsten würdest du immer nur in den allen Erscheinungen und dem Relativen hängen bleiben und dich gar nicht frei machen können davon. Nicht? Der Retter sozusagen ist das Absolute. Der Retter ist sozusagen genau die Fähigkeit, sich von außen zu begucken, sich zu trennen, sich zu distanzieren davon. Und wenn es auch nur in kleinen, ganz kleinen Schritten ist, dann kann man sie ja größer machen. Und das ist eigentlich der Weg hier, den wir lernen, hier im Zen. Ja. Mhm. Der fünfte Stand heißt in den Zusammenhalt kommen oder Einheit, wechselseitige Durchdringung. Das ist das, was wir aus dem 10. Ochsenbild kennen, alles vergessen, vollkommen in Harmonie leben mit deiner Umwelt, mit dir selber, mit deiner Umwelt, vollkommen einverstanden sein mit dir. Nicht? Wobei einverstanden sein nicht heißt, ich bin, also kann man sagen, ich bin total okay, nicht? Aber es heißt nicht, dass ich mich noch irgendwas lernen könnte, mich irgendwie verändern könnte, ja. Aber erstmal sage ich, ja, ist gut so. Und dann ist da nicht das Streben, anders sein zu wollen, sondern dann ist da nur noch Neugier. Einfach Neugier, ist einfach spannend. Was gibt es eigentlich noch? Ja? Was kann man eigentlich noch machen? Was kann man noch erleben? Man kann natürlich auch feststellen, wo man in welchen Situationen ich selber das Gefühl habe, ich sage mal so, damit komme ich nicht klar oder andere kommen mit mir nicht klar. Ja? Gibt überhaupt keinen Grund, darüber zu jammern oder zu sagen, das dürfte nicht sein. Aber es entsteht die Neugier und irgendwie auch das Bestreben, ach doch, müsste ich doch mal gucken, ne? So. Tut meiner Beziehung absolut gut. Alles vergessen meint ja auch alle Sila vergessen, den achtfachen Pfad vergessen. Ja? Ich formuliere das immer so, dass ich sage, wenn Wahrhaftigkeit, wenn Ehrlichkeit zu dir, wenn du zur Ehrlichkeit geworden bist, wenn also Lügen oder jemanden etwas vormachen oder etwas anderes darstellen wollen, was du bist, wenn das nicht mehr passiert sozusagen, wenn dazu kein Antrieb mehr bei dir ist, genauso wenig wie zu stehlen oder zu lügen oder so, dann geht jede Ermahnung, du sollst ehrlich sein und du sollst niemanden missbrauchen und irgend sowas, geht dann an dir vorbei, weil das bist du doch gar nicht. Ja? Also alles vergessen. Ja. Keine Zweifel. Du benutzt alle Konventionen, klar, musst du, man muss alle Begriffe, alle Konventionen, man muss mit Geld umgehen können und alles, das ist klar. Aber du weißt, dass es leer ist. Und du weißt, das, was ich heute Morgen vorgelesen habe, was dieser Junge gesagt hat da und auf jede Frage, selbst auf triviale Fragen gesagt hat, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was die Wahrheit ist. Ja? So. Wenn ich das wirklich wüsste, gibt es keinen Streit mehr mit meiner Frau. Ja. Das ist erstmal nur noch, ich sag mal, in mancher Hinsicht ist das nur Kopf. Ja. Zu wissen, dass man eigentlich keine Wahrheit weiß. Also, dann bist du auch eben offen. Dann bist du offen, wenn du nicht irgendwie an Wahrheiten, an irgendwelche Glaubenssätze dich hältst, dann bist du offen für Alternativen, für anderes, für ganz andere Möglichkeiten, mit dir selbst und mit anderen umzugehen. Und Karma ist nicht ausgelöscht, ne? Das heißt, das Gerappel innen drin läuft munter weiter. Aber du bist frei davon, ja. So. Also ich erlebe das streckenweise so, nicht immer, klar, streckenweise erlebe ich das so, dass das auch bei einem Buddha oder wenn ich noch 20 Jahre weiter üben könnte, dann immer noch so bleibt. Das habe ich nur gelesen, das weiß ich nicht. Ja. Und was ich vorhin schon gesagt habe, du kannst wirklich anderen nur helfen oder Situationen, die irgendwie nicht hilfreich sind, wo Spannung ist, wo Angst ist, wo Stress ist oder sowas. Du kannst solche Situationen nur wirklich erkennen, wenn du selber völlig frei davon bist. völlig frei bist von Vorstellungen. Nicht? So. Also sowas, wenn du, ganz blödes Beispiel, nicht? Du kommst in das Zimmer von jemandem, im Krankenhaus meinetwegen, von jemandem, der krank ist und es stinkt. Ja? So. Der erste Impuls ist, hier muss frische Luft rein. Nicht? Wenn du an dieser Vorstellung, dass frische Luft gut tut und da muss jetzt frische Luft rein, wenn du die nicht hast, sondern erstmal offen bist, dann wartest du ab. Vielleicht will der gar keine. Ja? Und das ist schon wirklich ein, das ist ja ein grundsätzliches Problem. Nicht? Allein schon, wenn ich die Politik angucke. Wenn ich die Menschen da erlebe, die über uns bestimmen und über die Entwicklung der Welt, ob sie jetzt kaputt geht oder nicht, mal dahingestellt, ja, wenn ich mir die angucke, ich kenne da keinen, der auf mich den Eindruck macht, dass er frei wäre. Ja. Überhaupt nicht. Ja. Was soll da schon draus werden? Aber ich will ja keine Politik machen. Okay, so, das waren die fünf Stände des Tosan. Soweit ich denke, ich hätte was kapiert, aber ich weiß es nicht.